Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Wenn da grün ist und das geht aus, es war schon grün.
Nee, ich habe nichts Grünes gesehen.
Ich schon.
Ah. Ja.
Es war schon wieder grün.
Nee.
Doch, es war schon zweimal grün.
Jetzt ist grün. Mein Vater war grünblind.
Vielleicht bist du erblich belastet.
Nee, das sehe ich doch.
Da ist doch grün.
Ja, das sehe ich doch. Da es heute die 19. Folge ist, eine ungerade Folge, bin ich wieder am Anfang dran. Der 27.11.2006 ist das Sendedatum und wir haben wieder schöne Themen für Sie vorbereitet. Herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schöne Themen. Ein Thema ist vielleicht nicht ganz so schön. Wenn ich an den NEMP denke, das muss ja nun wirklich nicht sein.
Ich bin mit dem NEMP ein bisschen herumgereist, habe so einige Leute gefragt, sag mal, wisst ihr eigentlich, was der NEMP ist? Sag ich, was soll das denn sein, der NEMP, noch nie gehört. Es stellt sich dann raus, dass wir wirklich über diese Bedrohung, die eigentlich immer da
noch präsent ist,
ja, präsent ist und die wahrscheinlich sogar präsenter ist, nachdem man so ein bisschen auf den politischen Machenschaften im Osten so hört. Der NEMP, das heißt Nuclear Emitted Magnetic Pulse.
Also wenn eine Atombombe zur Explosion gebracht wird, außer den bekannten Wirkungen gibt es auch noch eine, dass ein sehr starkes Magnetfeld aufgebaut wird. Es wird also in jedem metallischen Leiter ein hoher Strom induziert und dieser hohe Strom zerstört meist den Leiter und vor allen Dingen alles, was an Elektronik da dran hängt.
Ja, und das sind immerhin so im direkten Bereich so 50 Kilovolt und da weiß man ja, da macht kein Transistor mit und da macht auch kein IC mit. Das ist alles kaputt. Aber dafür haben wir einen schönen Beitrag gemacht. Ich war in einem Institut in Euskirchen, dachte gar nicht, dass das so nah bei Köln, dass ich da was finde, wo mir jemand darüber Auskunft gibt.
Novell und Microsoft beginnen eine neue große Liebe, so wie es aussieht. Dazu haben wir den Vizepräsident, Herrn Holger Dürhoff von SUSE, Linux Distribution, was ja jetzt von Novell übernommen wurde vor einiger Zeit, im Gespräch und der erzählte uns eine ganze Menge schöne neue Sachen.
Ja, und dann wollen wir uns ein bisschen unterhalten über die Veränderungen im Internet. Und da gab es ja früher, wir haben das ja alles mitgemacht, wir waren ja 94, waren wir im Netz, da war der WDR, hatte da eine einzige ISDN-Leitung, und zwar eine halbe ISDN-Leitung nach Ports rüber zum Provider. Und die reichte völlig aus den ganzen Tag über, 1994.
So wenig wurde da gearbeitet?
So wenig wurde da kommuniziert. Und dann ging es so langsam weiter, dass man dann eine ganze ISDN-Leitung genommen hat, also 2x64 Kilobit. Naja, und heute schätze ich, dass der WDR so um die 11, 12 Megabit hat, Anbindung hat. Und vielleicht reicht auch das schon nicht mehr aus. Da ist es ja wahnsinnig passiert. Wir hatten damals immer eine Statistik bereit. Und da sah man auch, wie falsch die eigentlich ist. Wenn das Netz sich weiterhin so entwickelt, wie das in den Jahren 94, 95, 96, 97, 98 war, dann hätte jeder im Jahre 2001 oder 2 war das, einen auf der Welt einen Internetanschluss. Jeder. Natürlich, dass viele Leute in Afrika heute dann noch darauf warten, dass sie einen Internetanschluss haben, auch viele noch in Asien. Das kam bei dieser Statistik nicht bei raus. Aber man konnte sich das vorstellen, dass es so nicht sein wird. Aber wenn wir zurückblicken.
Warum hat man es denn dann gesagt, wenn man sich das vorstellen konnte?
Ja, das war so schön.
Ach so.
Ja. Aber wenn man zurückblickt, es ist ja Wahnsinn, was da passiert ist. Was da in E-Mails passiert ist, auf Seiten passiert ist. So. Und wir werden so ein bisschen in alten Zeiten, das sind viele junge Leute, die uns schreiben, die sagen, wir möchten gerne ein bisschen was von den alten Zeiten hören. Vielleicht reden wir ein bisschen über CPM. Könntest du das noch programmieren?
Ja gut, CPM programmieren muss
also
man es ja nicht.
Ja, okay, könntest du noch damit umgehen?
Ja, natürlich.
Was ist denn kopieren?
Kopieren war, glaube ich, Copy.
Nee, Pip.
Mit Pip war ein Hilfsprogramm.
Aha.
Das war ein Hilfsprogramm, ein extern, das weiß ich. Also.
Ja, gut, okay. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem NEMP, mit dem Nuclear Emitted Magnetic Pulse. Eine Atombombe, du hast eben schon gesagt, oben 20 bis 100 Kilometer
Höhe
zünden lassen, passiert den Menschen nichts. Aber die Elektronik geht eben.
Man sieht es noch nicht mal. Nein, man würde tagsüber den Blitz noch nicht mal
man
sehen.
Man bleibt plötzlich mit dem Auto stehen. Ja. Ende aus. Das Telefonat wird plötzlich unterbrochen, geht nicht mehr.
Krankenhaus gibt es keine medizinische Versorgung mehr.
Das Fernsehen zeigt nichts mehr.
Das wäre manchmal gar nicht schlimm.
Aber hören wir mal rein, was ich in Euskirchen da mitgebracht habe. In einer der letzten Sendungen, da hatten wir ein Gespräch schon gesendet. Da ging es um den einfachen Blitz, dass der so vieles kaputt machen kann. Man kann sich aber schützen. Jetzt wollen wir ein bisschen heißeres Thema angehen, was hoffentlich nie der Fall sein wird, dass es eintritt. Herr Dr. Schmidt, wir sind wieder bei Ihnen im Institut, im Fraunhofer-Institut. Ich kann mir das nie merken. INT heißt es abgekürzt. Aber was heißt es wirklich?
Das heißt Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen. Das beschreibt natürlich im Wesentlichen die beiden anderen Abteilungen, die sich mit Technologieprognosen, Technologiefolgenabschätzung beschäftigen. Unsere Abteilung heißt Nukleare und elektromagnetische Effekte und die beschäftigt sich einmal mit der Bedrohung durch Kernwaffen und Kernwaffeneffekte und der Bedrohung durch elektromagnetische Effekte.
Ich kann mich entsinnen, als ich so ein junger Redakteur war, das war so Anfang der 70er Jahre, dass wir da sehr häufig in der Abteilung Wissenschaft darüber gesprochen haben, dass der NEMP, der NEMP, passieren kann und dass dann alle Elektronik bei uns hier auf Erden kaputt gehen könnte, kaputt gehen wird, dass vieles nicht mehr funktionieren wird. Und diese Bedrohung ist doch eigentlich noch nicht weg, oder?
Nein, die ist noch nicht weg. Solange es Kernwaffen auf der Erde gibt, ist das eine Möglichkeit. Die ist natürlich in den 60er und 70er Jahren stärker als Bedrohung gesehen worden, weil der Ost-West-Gegensatz natürlich auch vorsah, dass im schlimmsten Fall Kernwaffen eingesetzt werden. Und die erste Stufe eines Kernwaffeneinsatzes wäre sicher dieser nukleare elektromagnetische Impuls gewesen. Der wird ausgelöst durch eine Kernwaffenexplosion in der oberen Atmosphäre.
Kilometer von der Erde entfernt ungefähr?
20 bis 100 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist so weit entfernt, dass im Grunde genommen keinerlei mechanischen, auch keinerlei radioaktive Wirkungen bis zur Erde kommen. Nur eben dieser elektromagnetische Impuls.
Der Mensch kriegt da nichts Tödliches von ab?
Nein, der Mensch würde nicht nur nichts Tödliches, sondern er würde überhaupt nichts abbekommen, weil alles durch die Atmosphäre absorbiert wird, bis auf diese elektromagnetische Impulsstrahlung.
Und wenn man das jetzt hochrechnet, dann wären ja die Telefone dran, die Handys wären dran, die Autos wären dran, da wäre die Elektrizitätsversorgung wäre dran, da wäre der Fernseher dran, da wäre der Computer dran, da wäre alles, was ich hier eigentlich sehe, wäre da dran.
Ja, das ist richtig. Und die Größe der Bedrohung kommt eben daher, dass es nicht nur ein Einzelereignis an einer Stelle ist wie beim Blitz, sondern dass ganz großflächig alle Geräte und alle Systeme betroffen sind.
Und das geht dann von Horizont zu Horizont?
Ja, das geht von Horizont zu Horizont. Im Zentrum hat man etwa eine Feldstärke von 50.000 Volt pro Meter.
Da geht alles an Elektronik kaputt.
Da würde sehr viel zerstört werden und am Rand, am Horizont, würde immer noch 20.000 bis 25.000 Volt pro Meter als Feldstärke auftreten.
Würde auch kein Handy aushalten?
Das kann man so nicht sagen. Moderne Handys sind sehr klein, haben eine sehr kleine Koppelfläche. Es würde im Wesentlichen Geräte beeinflussen oder Geräte zerstören, die an Leitungen angeschlossen sind.
Fernseher wäre weg.
Ja, natürlich. Aber auch eben Computersysteme, große Netzwerke. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass großflächig Netzwerke und Rechnersysteme ausfallen, auf die wir inzwischen angewiesen sind.
Und haben wir eben bei der letzten Ausgabe, die wir gemacht haben, haben wir vom Blitzschutz gesprochen. Den NEMP-Schutz gibt es ja auch. Ich habe in der Schweiz mit jemandem gesprochen, der sagt, dass die Schweizer sehr, sehr fortschrittlich sind in puncto NEMP-geschützten Geräten, sogar Zivilgeräten. Also bei dem Militär ist es, glaube ich, sowieso vieles ist NEMP-geschützt. Mhm. Es ist fürchterlich teuer. Es ist viermal so teuer, als wäre es ein normales Gerät. Wie sieht es denn bei uns aus? Ist die Bundeswehr NEMP-geschützt?
Also, es gibt einige strategisch wichtige Dinge der Bundeswehr, die geschützt sind. Das sind die Führungssysteme, das sind die Hauptquartiere und das sind Waffensysteme, die für strategische Aufgaben unabdingbar sind. Aber alles weiter unterhalb ist nicht oder nicht mehr geschützt.
Weil es so teuer ist?
A, weil es so teuer ist und B, weil natürlich die Bundeswehr inzwischen andere Aufgaben hat, dafür andere Geräte kaufen musste und diese modernen Systeme und Geräte sind häufig nicht mehr geschützt. Und im zivilen Bereich gibt es in Deutschland praktisch gar keinen NMP-Schutz im Gegensatz zur Schweiz.
Was machen Sie sich eigentlich so für Gedanken? Wie sehen Sie denn das, was da in Korea passiert, was da in Iran passiert? Müssen wir uns da Gedanken machen, die, wenn sie an die Wand gedrückt werden, vielleicht über den NEMP nachdenken, dass man den erzeugen kann?
Die werden sicher darüber nachdenken. Ein NEMP zu erzeugen, ist für diese Länder eventuell einfacher, als ein Bodenziel genau zu treffen. Also typischer Fall Iran oder typischer Fall Pakistan. Es ist leichter, einen Teil Europas mit einem NEMP zu beleuchten, als zum Beispiel Tel Aviv genau zu treffen mit einer Nuklearrakete.
Nun sind ja da, zum Beispiel in Pakistan, sind ja solche Waffen da.
Die sind da, die werden derzeit von einer Regierung unter Verschluss gehalten, die mit dem Westen ja teilweise verbündet ist. Aber die Gefahr besteht, wenn insbesondere in Pakistan die Fundamentalisten, die Taliban, an die Macht kommen sollten, dass diese Regierung dann diese Kernwaffen für quasi terroristische Zwecke oder zur Bedrohung des Westens benutzt.
Die Amerikaner, sind die in der NEMP-Sicherheit besser als wir?
Im militärischen Bereich mit Sicherheit. In Amerika sind wesentlich mehr militärische Systeme gegen NEMP geschützt. Die zivile Seite ist auch im Wesentlichen ungeschützt, aber durch die Terrorangst der letzten Jahre wird in Amerika wieder verstärkt darüber nachgedacht, auch zivile Infrastruktur zu schützen.
Beim Blitz haben wir es gesagt, was man da macht, dass man da über Stromableiter macht. Beim NEMP, was mache ich denn da? Dann muss ich da Mu-Metall alles verpacken?
Das muss nicht unbedingt sein. Also im Grunde genommen macht man ähnliche Dinge wie beim Blitzschutz und wie beim EMV-Schutz. Man muss nur berücksichtigen, dass es sich um einen sehr steilflankigen Impuls hat. Das heißt, die obere Grenzfrequenz muss höher sein. Spannungsableiter müssen wesentlich schneller ansprechen als bei Blitz.
Kann man da was selbst machen?
Nein. Man kann etwas selbst machen. Man kann ja die fertigen Überspannungsableiter in eigene Systeme einbauen. Es gibt bei einer Reihe von Firmen auch NEMP-Überspannungsableiter mit entsprechend kurzer Ansprechzeit. Die gibt es bei denen, die gibt es bei Suna und bei einer Reihe von anderen Firmen. Und man kann zum Beispiel eigene Anlagen auch damit ausrüsten.
Ich hoffe, dass wir, auch wenn wir ausgerüstet sind, das niemals erleben werden. Das wäre ja eine ganz schreckliche Vision, die wir da hätten, dass nichts mehr, quasi, aber auch wirklich nichts mehr funktionieren würde.
Ja, ja.
Das muss man so sehen, das muss man auch so sagen.
Ja, natürlich. Ich meine, das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber überlegen Sie mal, wenn in ganz Europa, sagen wir mal, 20-50% der Rechnersysteme ausfallen, dann ist das Chaos programmiert. Selbst wenn diese Rechner nicht zerstört werden, sondern nur für eine gewisse Zeit stehen bleiben.
Und nicht mehr anlaufen.
Genau, dann hat man halt für Stunden bis Tage ein Chaos.
Wir haben es ja schon gehört, vielleicht nicht selbst erlebt, aber auch der Stromausfall in Italien in den vergangenen Jahren, das war immer eine ganz, ganz tolle Sache. Hat sehr viel Ärger gemacht und auch der Stromausfall in New York.
Natürlich. Und solche Sachen würden dann überall in Europa gleichzeitig auftreten.
Und eine Bombe oben gezündet würde ganz Europa von Horizont zu Horizont kaputt machen.
Richtig.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das ist möglich.
Ja, vielen Dank, dass wir das Gespräch hatten und ich hoffe, es wird nie passieren.
Ich hoffe es auch.
Wir haben vor 2 Wochen über eine Zusammenarbeit von Microsoft und Novell, das heißt Linux, gesprochen und waren da etwas überrascht. Jetzt haben wir Herrn Holger Dürhoff, als Vice President von Novell mit dem Aufgabenbereich. Herr Dürhoff, sagen Sie ihn bitte mal selbst.
Produktmanagement für SUSE Linux Enterprise Produkte.
Im Gespräch. Und jetzt wollen wir natürlich von Ihnen genauer wissen, was gibt es denn da? Es gibt 3 Bereiche, in denen eine Art Zusammenarbeit vereinbart worden ist. Wie sehen die aus? Was sind das für Bereiche?
Die konkrete Zusammenarbeit, die vereinbart wurde, richtet sich insbesondere um die Zusammenarbeit von Linux und Microsoft Betriebssystemen im Unternehmen. Und die 3 Bereiche, in denen diese Zusammenarbeit beginnen wird, ist zum einen in der Virtualisierung, wo es also darum geht, in Zukunft modifizierte Betriebssysteme von Microsoft auf Linux laufen zu lassen und modifizierte Linux-Betriebssysteme auf dem kommenden Microsoft Hypervisor laufen zu lassen. Also in einem virtualisierten Datacenter wird es dann eben möglich sein, auf einer Maschine sowohl Microsoft-Betriebssysteme als auch Linux-Betriebssysteme laufen zu lassen und das ohne den Einsatz von zusätzlicher Software, wie man das heute zum Beispiel mit VMware ESX Server tun kann. Das ist der eine Bereich.
Also gibt es dann auch Vista auf der Maschine und Linux?
Genau. So, das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich richtet sich um Management von sowohl physikalischen als auch virtuellen Server, wo immer mehr in Unternehmen es ganz klar ist, dass die strategischen Plattformen für die nächsten 4 bis 5 Jahre auf der einen Seite Linux und auf der anderen Seite Microsoft Windows sind, während kommerzielle Unix-Systeme, also Sun Solaris, AIX, HP UX, mehr und mehr auf eine der beiden Plattformen wegmigriert werden. Kommt es also zu einer Dual-Existenz von Linux und Microsoft in den Unternehmen, und die Unternehmen stellen sich natürlich schon vor, beide Systeme mit einer Managementplattform auch managen zu können, um hier einfach an den Personalkosten und an den Managementkosten entsprechend sparen zu können. Und die Zusammenarbeit richtet sich hier auf offene Standards, die auf beiden Betriebssystemen implementiert werden, um eben dann von einer Konsole aus beide Plattformen managen zu können. Und der dritte Bereich der Zusammenarbeit ist die ist das Dokumentenformat. Dort gibt es auf der Linux-Seite ja im OpenOffice das Open Document Format und auf der Microsoft-Seite im Office das Microsoft Office Format, das kommende. Beide basieren auf XML und dort soll die Zusammenarbeit so verbessert werden, dass beide Programme in der Lage sind, das jeweils andere Format ohne Probleme 100% lesen als auch schreiben zu können.
Man hört da auch immer, dass diese Patentstreitigkeiten jetzt irgendwie eingestellt werden sollen, seitdem Microsoft dabei ist. Was waren das für Patentstreitigkeiten?
Es hat bisher noch nie Patentstreitigkeiten gegeben. Und es ist auch nicht so, wir sagen hier in keinster Weise, dass Linux Microsoft-Patente verletzt. Um was es geht, ist, dass bei den Kunden es immer wieder Unsicherheit herrscht, dass wenn wir neue Technologien im Markt anbieten, wie zum Beispiel Mono, das ist eine .NET-Plattform für Linux, wie Samba, das ist ein File-Server und Print-Server für Linux, oder eben OpenOffice, kommt von Kundenseite immer wieder die Bedenken auf, ob hier nicht irgendwelche Patente entweder von Microsoft oder von anderen mitverletzt würden. Wir haben ein starkes Indemnification-Programm, aber wir müssen letztendlich schon mit Kunden immer wieder durch diese Diskussion gehen. Und das gegenseitige Versprechen, das wir jetzt announced haben, dass eben Microsoft unsere Kunden und uns nicht verklagen wird und Novell Microsoft und Microsoft-Kunden nicht verklagen wird, tritt hier stärkt die Rechtssicherheit in diesem Bereich ungemein, während gleichzeitig wir in keinster Weise sagen, dass Microsoft irgendwelche Patente hat, die auf Linux zutreffen.
Sagen Sie, wenn Linux und Windows gleichzeitig auf einem Rechner laufen, heißt es dann wirklich gleichzeitig, dass also eines der beiden Betriebssysteme im Hintergrund weiterläuft, während ich mit dem anderen im Vordergrund arbeite, oder wird es quasi nur abgeschaltet schlafen gelegt?
Nein, im Rahmen der Virtualisierung ist es wirklich möglich, das gleichzeitig zu tun. Das müssen Sie sich in der Praxis so vorstellen, Sie hätten ein oder mehrere zusätzliche Fenster auf Ihrem Bildschirm, wo dann einfach das andere Betriebssystem und die Oberfläche bis hin zur Desktop-Oberfläche des anderen Betriebssystems abläuft.
Wann kann ich das haben?
Das können Sie von der Linux-Seite bereits im zweiten Quartal nächsten Jahres haben.
Schön, das heißt
von der Windows-Seite her?
Von der Windows-Seite geht's mit Software-Technologie, die einen Performance-Overhead hat, wie VMware, auch schon heute, mit dem Hypervisor, der von Microsoft kommen wird, im Laufe des Jahres 2008. Der hat dann einfach bessere Performance.
Man munkelt ja auch so ein bisschen, dass Microsoft sich da mit Brüssel so ein bisschen milde stimmen will, mit dieser Linux-Vorstoß.
Ich glaube, das ist eine Frage an Microsoft. Von unserer Seite werden wir euch weiterhin darauf achten, dass ein fairer Wettbewerb zwischen den Betriebssystemen herrscht. Das ist durch dieses gegenseitige Versprechen, sich nicht über Patente zu verklagen, in keinster Weise gefährdet. Das heißt, wir sind nach wie vor Konkurrenten im Markt, und dazu gehört natürlich, dass wir weiterhin darauf achten werden, dass Informationen entsprechend fair für die Open-Source-Community und auch für uns zur Verfügung stehen müssen.
Müssen Sie denn jetzt öfter nach Redmond fahren?
Wird sich zeigen. Das wird sich wirklich zeigen, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt. Wir haben ein sehr weltweit verteiltes Entwicklungsteam. Wir haben heute auch schon einige Entwickler, insbesondere im Bereich Sicherheit in Portland, Oregon, was ja nicht allzu weit von Redmond weg ist. Aber das wird sich sicherlich zukünftig zeigen, und im Rahmen einer wirklichen Zusammenarbeit und einem echten Informationsaustausch, auch in den Labs bei Microsoft, wird es sicherlich Sinn machen.
Herr Dürhoff, schließt sich da Novell SUSE von dem Rest der Linux-Welt ab, von anderen Distributionen, oder gibt es auch da eine erweiterte Zusammenarbeit weiterhin?
Sehr gute Frage. Zunächst, es hat sich für alle anderen kommerziellen Linux-Distributionen oder für nicht kommerzielle Linux-Entwickler eigentlich durch das Announcement nichts geändert. Wenn es vorher eine Rechtsunsicherheit gab, so ist die nach wie vor. Dort hat eigentlich keine Änderung stattgefunden. Die Änderung hat stattgefunden für Kunden von Novell im Bereich SUSE Linux Enterprise, die jetzt eine bessere Rechtssicherheit als zuvor haben, was aber nicht heißt, dass sich für alle anderen irgendetwas verschlechtert hat. Wir haben jetzt das weiterhin geschafft, dass Microsoft im Rahmen der Zusammenarbeit auch ein Versprechen abgegeben hat, individuelle, nicht kommerzielle Open-Source-Entwickler auch mit diesem Versprechen des Nichtverklagens zu belegen. Und das ist durchaus eine Verbesserung für Open-Source-Entwickler im Allgemeinen, die damit ja durch ihre Entwicklungen, solange sie nichts kommerziell machen, keinerlei Rechtsgefahr sich aussetzen.
Gut. Eine ganz kurze Frage noch am Schluss. Warum sagen Sie immer Linux? Ich habe gelernt, das heißt Linux.
Vielleicht habe ich es einfach fränkisch ausgesprochen. Ich sage eigentlich schon Linux,
ja. Ja. Also, herzlichen Dank für diese vielen und auch guten neuen Informationen und ich denke, wir hören bald mal wieder voneinander. Dankeschön.
Wunderbar, danke.
Wolfgang, du hast am Anfang gesagt, 1994 gab es beim WDR eine halbe ISDN-Leitung. Dazu muss man sagen, ein S0, also eine ISDN-Leitung, sind zwei B-Kanäle und
64 Kilobit.
Das waren 64 Kilobit.
Ja.
Oh, ist ja eigentlich heute gar nicht mehr vorstellbar.
Gut. Ich habe heute weniger. Ich habe heute 6 Megabit.
Das ist weniger.
Bisschen viel mehr.
Gut. Sagen wir mal so. Gut, also ich denke auch, dass es ein bisschen viel mehr ist. Es gibt zwar noch einige unserer Hörer.
Hast du das nicht als Witz empfunden, das, was ich da jetzt
Habe ich gelacht?
Nee.
Gut. Es gibt zwar einige unserer Hörer, die sogar noch sich mit Analogleitungen begnügen oder begnügen müssen, aber es ist doch schon schwierig, wenn man komplexere Darstellungen laden will. 1985 wurde festgestellt, dass wir im Internet etwa knapp 19.000 Teilnehmer hatten.
19.000 im Internet.
Ja.
Das ist so gut wie gar nichts.
Das ist wirklich so gut wie gar nichts. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dieses
Jahr. Das waren ja nur Wissenschaftler, die da zu der Zeit drin waren.
Mhm. Und dieses Jahr im November waren es 100 Millionen Webseiten, die im Netz stehen. Muss man natürlich ein bisschen relativieren. Hier wird alles gezählt. Und mehr als die Hälfte sind geparkte Domains. Also Sachen, die nicht abgedatet werden, die wahrscheinlich einfach nur zum Verkauf oder wofür auch immer reserviert sind, die liegen tot darum.
Aber 100 Millionen, ich hätte das noch höher geschätzt.
Ja,
das ist ja unergründlich, dieses Internet, wenn man überlegt.
Ja, aber es ist so, es sind also 100 Millionen gezählt. Netcraft ist ja so ein Dienstleister, der das seit Jahren überwacht und misst. Und die sagen auch ganz klar, es sind nur knapp 49 Millionen Aktive, die also wirklich abgedatet werden. Und das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Vor allen Dingen die Dynamik, die da drin ist. Diese Entwicklung, die ist ja nicht kontinuierlich gegangen. Allein im Oktober diesen Jahres sind 3,5 Millionen dazugekommen. Nur im Oktober. Und dann haben wir noch so Zahlen bis November, also von Januar bis November sind es 27 Millionen
dieses
Seiten. Dieses Jahr 27 Millionen in
Seiten und wie viele Leute, weiß man das auch?
Nee, Leute können die hier nicht feststellen. Das ist also nicht möglich. Im letzten Jahr waren es noch 17 Millionen, dieses Jahr sind 27 schon in gut 10 Monaten dazugekommen. Also ganz mächtig, was sich da tut, was sich entwickelt. Übrigens, 2004 bis heute hat sich die Zahl der Websites verdoppelt.
2004 bis heute?
Ja, und das sind also knapp zwei Jahre.
Ah, Wahnsinn.
Das geht also wirklich kräftig ab. Naja.
Ich glaube, es gab noch niemals eine solche Entwicklung, die so schnell sich selbst überschlagen hat. weil eben jetzt so viele Leute daran mithelfen, dass etwas passiert. Früher in der Mailbox-Szene, das war ja doch alles sehr viel weniger und sehr viel langsamer, was da passierte, weil es ganz einfach weniger Leute waren, die da drauf waren. Ja. Wenn man überlegt, wer heute alles im Internet ist, das ist ja wirklich ein
und die Querschnitt. Die Reihenfolge, wie die Websites über die Welt verteilt sind, nur mal so die Spitze. Vorn ist die USA, danach kommt Deutschland schon, dann China, was man von hier immer so als Entwicklungsland ansieht, aber die Riesen, das Riesenland macht es eben, dann Südkorea und Japan.
Südkorea? Ja. Direkt danach?
Ja, also unglaublich, wenn man sich solche Sachen da ansieht. Ja, und wie geht's denn weiter? Was geschieht? Was wird aus dem Web?
Das Web wird sicherlich noch stärker zu einem ganz normalen Mittel, was wir benutzen werden. Wir werden wahrscheinlich auch ohne Web gar nicht mehr weiterkommen. Mir geht es jetzt schon so, also da fehlt mir was. Und du hattest ja jetzt auch ein bisschen umgezogen und hattest ein paar Tage kein Telefon, hattest kein Internet. Mhm. Wie ging's dir denn da?
Ruhig.
Aber ist ja positiv?
Ja gut, ich hatte genügend Arbeit in der Zwischenzeit und musste einiges vorbereiten. Das Telefon hat mir sehr gefehlt. Das Internet hat mir auch gefehlt, weil jede Information, die ich mir beschaffen wollte, wusste ich nicht, wie mache ich das denn? Ich musste zu jemandem gehen, der Internet hatte. Also es ist eine ganz merkwürdige Situation. Eigentlich ist das Internet ja Lexikon, schnelle Informationen, Zeitung, Nachrichten, Kommunikation, alles das ist ja mittlerweile das Internet.
Es ist noch viel mehr. Stell dir doch mal vor, damals, als wir noch gebastelt haben und dann einen Chip in die Hand gekriegt haben, da hatten wir kein Datenblatt dazu. Das dauerte 3 Wochen, bis das Datenblatt dann als einfache Hektographie kam. Und heute gibst du die Chipnummer ein und das Datenblatt ist da.
Ja.
Da hat man sich jetzt schon so dran gewöhnt, dass das einfach da zu sein hat.
Ja, das sind aber so ein Datenblatt ist ja meist älter für irgendwelche Bauteile, die auch schon älter sind, aber auch ganz aktuelle neue Sachen, ja, wo man gar keine Bücher hat, die können noch gar nicht gedruckt sein. Könnten, werden ja gar nicht mehr gedruckt in der Regel. Auch diese neuen Sachen sind ja quasi sofort verfügbar.
Ja, und wenn du heute in die Wikipedia gehst, also einen Tag nachdem der Stromausfall letztens war, das steht schon drin, als einer der großen Stromausfälle dieses Jahrtausends.
Hätte sich Bertelmann vor 30 Jahren noch nicht träumen lassen.
Nein. Und auch die Rechtschreibprüfung und solche Sachen, die im Netz ja jetzt auch stattfinden. Mhm. Ich habe jetzt so eine Duden-CD. Das ist eine lahme Sache mit der CD. Das ist eine wirklich lahme Sache, weil sie nicht eingreift in das, was ich tue.
Ja, genauso diese Telefon-CDs. Ich kann mich erinnern, als wir den ersten Bericht über Telefon-CDs machen, da hatten wir 17 CDs für Deutschland, wo vor, was weiß ich wie vielen Jahren, da hat man einen Bruchteil der Telefonteilnehmer von heute. So, und die musste man nacheinander einlegen, wenn man jemanden gesucht hat. Rückwärtssuche war nicht denkbar. Heute eine Telefon-CD, ja, in dem Moment, wo ich sie in der Hand halte, ist sie veraltet. Ich gehe ins Internet. Ich gucke das Telefonbuch.de oder Clicktel oder sonst so etwas und ich habe alles wirklich auf dem neuesten Stand. Jede Nacht werden die neuesten Daten eingespielt. Das geht blitzschnell, wenn man ein Telefon anmeldet oder so etwas. Erschreckend natürlich teilweise auch, wie mit unseren Daten manchmal einfach umgegangen wird. Aber auf der anderen Seite, so ein schnelles Medium gab es bisher noch nie. Was geschieht mit Navigationssystemen? Autonavigationssystem. Da arbeitet man ja auch noch mit CDs. Und wenn eine CD 2 Jahre alt ist, bis eine neue erstellt ist mit neuen Straßen, neuen Kreisverkehr, neuen Auf- und Abfahrten, das dauert ja auch manchmal ein Jahr. Und wenn ich sie dann 2 Jahre habe, habe ich eine total veraltete. Wie wäre denn das, wenn man das online direkt ins Auto bringt?
Das wird doch so sein. Das wird irgendwann so sein. Wenn die Flatrate in puncto mobilem Telefon, UMTS, wenn das um sich greift, dann wird man natürlich im Netz, ständig im Netz sein, wenn man ins Auto einsteigt.
Und dann möglicherweise auch gleich so wie bei Google Earth oder so eine 3D-Darstellung, wo man dann vielleicht auch fast fotorealistisch oder in einigen Jahren, 10 oder 20 Jahren fotorealistisch sehen kann, wo man fährt.
Und das, was Vorbereitung schon ist mit dem Internet IPv6, wo es viele, viele IP-Adressen gibt, Millionen pro Quadratzentimeter, das wird es erleichtern, dass man wirklich alle Apparate ins Internet stellen kann, im Internet anschließen kann und alle Apparate weltweit natürlich dann auch verfügbar sind für mich selbst dann. Ich glaube, das waren ja so ein paar Gedanken, die so ein bisschen zurückgeblickt haben. Ja. Ich glaube, es ist mal ganz wichtig, dass wir uns darüber ins Klare kommen, dass unsere Vorfahren nichts vom Internet hatten. Wir haben das quasi erlebt, und zwar in wenigen Jahren. In 12 Jahren sind es jetzt gerade her. Und was in den 12 Jahren passiert, was wird in weiteren 50 Jahren passieren, das kann keiner
sich vorstellen. Nein, das ist nicht vorstellbar, ist nicht vorhersehbar, aber es bedeutet eine große Verantwortung für uns alle, denn das Internet ist nicht nur Nutzen, auch Gefahr.
So, das war's für heute mit ein paar philosophischen Ausblicken zum Schluss der Sendung und Rückblicken. Und ein Büb.
Ein Büb auch von mir. Und?
Und?
Hoch
Daumen hoch, zickzack.
Zickzack, immer zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.